Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Heute mit dem Sonntagsbrunch und bei mir am Frühstückstisch sitzt der wunderbare Micha. Guten Morgen.
Moinsen.
Wenn ich dich reden höre, sehe ich so einen kleinen rosa knuffligen Ball vor mir.
Ist doch eiskalt gelogen.
Ja, nein, aber ja. Zumindest ist es das Thema der Woche diese Woche gewesen bei uns. Das hört ihr gleich, deine Besprechung von Kirby Star Allies, ein neues Kirby-Spiel für die Nintendo Switch. Das hast du besprochen diesen Dienstag. Und bevor wir zu dieser Folge der Woche kommen, wollen wir wie immer hier beim Sonntagsbrunch kurz die Woche für euch zusammenkehren. Für diejenigen, die noch keine Patreons sind oder die nicht alle Folgen gehört haben, eine kurze Zusammenfassung über die einzelnen Themen und Folgen dieser Woche und so einen kleinen Ausblick, was sonst so bei uns passiert und was wir gerade spielen. Ja, Micha, Kirby, kommen wir gleich ausführlich dazu. Da hast du wen noch mal eingeladen? Wer war bei dir? Der Professor Dr. Speckobst war, glaube ich, bei dir zu Gast.
Entschuldigung, das klingt so doof. Professor Speckobst.
Hast du selbst gesagt?
Ja, ich weiß. Es klingt auch lustiger, wenn andere Leute das sagen. Der Speckobst ist der Björn Balk, der seinen Kanal Speckobst genannt hat. Mhm. Und das ist ein geiler Name. Der war zu Gast, der kennt sich mit Kirby bestens aus, hat auch viele andere Kirby-Spiele gespielt und so und geht auch ein bisschen steil so drauf. Deswegen war das jetzt der ideale Gesprächspartner, damit wir Kirby kam ja, Star Allies kam ja nicht so geil weg bei der Presse und bei Spielern und Björn und ich haben hier mit dem Kopf geschüttelt, bis der Nacken wehgetan hat und gesagt, das verstehen wir überhaupt nicht. Und im Cast erklären wir halt ganz genau, warum. Und da ist auch exemplarisch, weil wir die Musik auch so großartig finden, halt auch die Musik mit drin. Da könnt ihr dann euch selbst davon überzeugen, dass das Ding eine Wundertüte lustiger Laune ist.
Und das ist auch so ein bisschen so ein Experiment, was wir diese Woche gestartet haben. So ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir haben in fast allen Folgen dieser Woche Musik eingespielt. Am Montag hast du ein Interview geführt mit Strictly Limited Games. Da hört man ein bisschen Musik. Bei Dragon's Crown am Mittwoch haben wir Musik. Nee, stopp. Beim Interview nicht?
Ja, also einmal hat die Post geklingelt. Da habe ich was Lustiges eingespielt. Aber jetzt keine Musik, die jetzt irgendwie bezogen auf ein Spiel waren. Das nicht. Nein, aber das ist
aber wir haben Musik Folgen. Eingespielt. Ja, genau. Aber am Mittwoch haben wir Musik reingespielt und auch nächste Woche werdet ihr einige exemplarische Beispiele hören von Musik aus den jeweiligen Spielen, die wir besprechen. Immer im Kontext, dass wir die Musik besonders erwähnenswert finden oder auch darüber sprechen. Und da könnt ihr uns ja auf jeden Fall mal Feedback geben, ob euch das gefällt, wie euch das gefällt und ob wir das in Zukunft öfter machen sollen. Ich finde, es wertet die Podcasts ein bisschen auf. Also ich finde es sehr schön, auch selber beim Hören, ging mir beim Kirby-Zuhören so, dass man gleich einen anderen Eindruck zum Spiel bekommt, wenn man so ein bisschen diese Hintergrundmusik dabei hat oder kurze exemplarische Beispiele hat.
Ja, ich denke auch, dass sich der, also es ist jetzt verhältnismäßig vom Schnitt her nicht so ein großer Aufwand. Es setzt natürlich voraus, dass die Musik in irgendeiner Form abgreifbar oder verfügbar ist, also dass es eine Soundtrack-CD gibt oder dass man die Musik halt getrennt von Sound- und Sprachausgaben im Spiel regeln kann. Das war in Dragon's Crown zum Beispiel der Fall. Da gab es neue orchestrale Musik, die eigens für diese neue Version eingespielt worden ist und da hatten wir einfach Glück, dass die dass man die im Spiel halt auch einzeln auswählen kann. Also so, dass ich jetzt einfach den Videograbber laufen lassen konnte und Musik aufnehmen konnte. Also wir versuchen es, kann man nicht für jedes Spiel versprechen. Bei manchen Spielen ist es auch so ein bisschen egal, weil die wirklich keine nennenswerte Musik haben, aber wir setzen es rein. Und wohlgemerkt, wir wussten zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht, dass wir Musik einspielen. Deswegen kann es sein, dass es ein klitzeklein wenig abrupt dann manchmal kommt. Wir werden jetzt aber, da wir das zukünftig mit in unser Konzept aufnehmen, werden wir dann auch darauf achten, dass wir dann in der Moderation dann auch entsprechend überleiten, sodass das ein bisschen smoother ist. So, das mal so als Hinweis. Aber grundlegend würde uns natürlich interessieren, wie ihr das findet. Also wir beide finden es cool. Wir mögen aber auch Musik. Also wir sind Musikliebhaber. Wer eigentlich nicht? Gibt es eigentlich Menschen, die Musik hassen?
Ja, die Eltern von der Hauptrolle in Coco, in dem Pixar-Film. Da habe ich gestern geguckt, witzigerweise.
So. Nee, kann es doch gar nicht geben.
Es gibt Menschen, die Musik in Podcasts nicht mögen, weil sie auf einer doppelten Geschwindigkeit oder so hören und dann die Musik verzerrt ist. Das wären, glaube ich, die einzige Zielgruppe, für die Musik im Podcast vielleicht schlecht funktioniert.
Die hören auf doppelter Geschwindigkeit. Dann muss ich also langsam reden, damit meine Stimme normal klingt für die.
dann drehen sie auf Vierfahrergeschwindigkeit.
Aber was ist, wenn ich total schnell rede? Dann verstehen die auch gar nichts mehr.
Aber nicht ganz so schnell geredet hast du im Interview mit Strictly Limited Games. Vielleicht magst du dazu noch ein paar Takte sagen, was in diesem Interview passiert ist. Nur so grob, was macht Strictly Limited und warum hast du die beiden Jungs zum Interview eingeladen?
Ja, also Strictly Limited ist ein deutscher kleiner Publisher, die sich darauf spezialisiert haben, Indie-Games in so einer Mini-Auflage zu veröffentlichen, so speziell für Sammler. Und das sind gemeinsam mit so Unternehmen wie Limited Run, Eastasia Soft, Special Reserve Games, Super Rare Games und zwei oder andere, die ich bestimmt hier an dieser 8-Bit gibt's auch noch, die ich an dieser Stelle vergesse, die so ein bisschen der Feld in der Brandung sind. Also die digitale Revolution ist ja nicht aufzuhalten. Die meisten kaufen ja mittlerweile Spiele digital und ab der nächsten Konsolengeneration wird es ja sehr wahrscheinlich dann auch wahrscheinlich keine optischen Medien mehr geben. Also oder zumindest denken Sony, Microsoft darüber nach, das abzuschaffen, sich Alternativen zu überlegen. Und die sagen aber, nee, wir wollen physikalische Medien haben, weil für uns gehört so ein Spiel halt irgendwie halt auch etwas, was man auch anfassen kann, was man ins Regal packen kann. Und Strictly Limited ist dann halt ein Unternehmen aus Deutschland. Da sind zwei Jungs, die das machen und die machen das aus einer, diese Motivation ist so eine Mischung aus Retro-Fieber und Retro-Gefühl, was die früher diese Melancholie für die physikalische Version haben und auch, weil sie selber
spielen. Und purem Egoismus.
Ja, und genau. Puren Egoismus, wie sie selber sagen. Also sie sagen halt, sie wollen eigentlich hauptsächlich diese Spiele als Retail rausbringen, weil sie Spiele selber geil finden und selber physikalische Version wollen. Und was macht man da? Man macht ein eigenes Geschäft drumherum. Und
sehr geil.
Das ist ganz witzig. Also es stieß so ein bisschen an das Gespräch, was ich mit Limited Run im letzten Jahr hatte. Mhm. Das war Josh, den ich da hatte, ne? Also bin mir jetzt nicht ganz sicher. Einer von den beiden, die Limited Run am Laufen haben. Und das ist jetzt mal ganz interessant, weil es halt einfach eine Perspektive aus einem anderen Land ist, wie die das sehen. Und die erzählen halt auch ein bisschen was über den Produktionsprozess, wie das mit den Presswerken bei Sony läuft, wie so die Verifizierung abgeht und so. Das ist schon ganz spannend.
Und es war ganz witzig, weil du ja auch ein Sammler bist, leidenschaftlich und auch auf physikalische Medien stehst. Es war immer so eine Mischung aus teils Interview, aber teils hast du auch dann die Sammlerperspektive eingenommen und mit den beiden über Sammelleidenschaft gesprochen. Also es ist eigentlich eine Mischung aus einem Brunch über das Thema Sammeln, physikalische Medien und digitale Revolution, die bevorsteht, und aber gleichzeitig ein Interview über ihren Schaffensprozess. Fand ich eine sehr, sehr nette Mischung. So diese, es war beides drin.
Ja, cool, das freut mich, dass das so auch rüberkommt. Also klar, da schwingt natürlich dann auch ein persönliches Interesse mit, aber deswegen hoffe ich, dass das Interview auch nicht so ganz trocken ist, sondern dass daraus ein dynamisches Gespräch entstanden ist.
Ja, dynamisch war es auch am Mittwoch bei Dragon's Crown Pro. Das ist ein Remake oder ein Remaster, besser gesagt. Das ist kein Remake, sondern eine Neuauflage eines PS3 und PS Vita-Titels, den wir auch schon hier besprochen hatten. Den haben wir uns nochmal zur Brust genommen, no pun intended. ein asiatisches,
das ist auch sehr dynamisch.
Ein asiatisches Spiel von Vanillaware und ist jetzt in einer neuen HD-Auflage erschienen für die PS4. Und da wir das Spiel vom Gameplay her beide sehr mochten, aber zumindest was Inhaltliches betrifft, ein bisschen Diskussionspotenzial hatten, haben wir gesagt, nehmen wir das nochmal zum Anlass, nochmal über diese Neuauflage zu sprechen. Und das war die Folge vom Mittwoch, Dragon's Crown Pro, auch mit der neuen Musik, mit der orchestralen, die wirklich das Highlight eigentlich dieser Neuauflage ist.
Genau, haben wir im Rahmen der Zitierfähigkeit halt im Podcast dann halt nochmal angespielt, damit ihr nochmal so ein Beispiel bekommt, auch so einen Unterschied hört zwischen der alten und neuen Musik. Also die alte ist gesampelt, war auch schon sehr, sehr gut. Und die neue ist halt orchestral angespielt. Wohlgemerkt, also eine gute Komposition ist natürlich immer noch eine gute Komposition. Also die Originalmusik war ja schon gigantisch gut. Aber klanglich wertet diese orchestrale Aufnahme das Ganze nochmal so ein bisschen auf. Und das hört ihr dann auch nochmal entsprechend im Cast. Und ja, ist ein super Spiel und ist aber auch wie vor 4 Jahren die gleiche Diskussion mit dem Art-Design, wo wir beide zwar nicht einer gleichen Meinung sind, aber wenigstens haben wir beide Spaß am Spiel.
Ja, aber wir waren uns beide einig, dass es sexistisch ist und dass man es erwähnen muss. Da waren wir uns ja auf jeden Fall einig.
Ja, das ist richtig.
Genau. Am Donnerstag war Brückentag und nach einem Brückentag sind wir auf die Brücke der Manticore gestiegen. Der Daniel hat uns dazu verpflichtet, einen Brückenwitz zu machen. Das ist hiermit erledigt, lieber Daniel. Manticore Galaxy on Fire lief am Freitag bei uns und ist eine ebenfalls eine Portierung im weitesten Sinne, aber mit deutlich stärkeren Änderungen, als sie Dragon's Crown erfahren hat. Galaxy on Fire 3 Doppelpunkt Manticore ist ein Free-to-Play-Spiel für Tablets und iOS und Android und ist jetzt für die Switch erschienen für 20 Euro als Neuauflage mit verändertem Monetarisierungssystem als umgedrehter Name, nämlich Manticore Galaxy on Fire. Und die 3 ist weggefallen. Und das hat uns ja nicht so richtig begeistert, Micha. Die Musik zumindest war auch nicht besonders erwähnenswert in diesem Format, in dieser Folge.
Nee. Also, ich liebe Weltraumspiele tatsächlich sehr. Also, das ist so ein Genre, was auf Konsolen ziemlich unterrepräsentiert ist und so. Und es gibt ein paar wirklich extrem schöne Spiele dafür. Das Manticore hat mir persönlich leider nicht gefallen. Und das will ich jetzt gar nicht so weit ausführen. Ich rede nicht so gerne negativ über Spiele, aber das ist tatsächlich mal eins der Fälle. Also das wäre eigentlich, wie wir sagen, haben wir ja normalerweise immer so eine positive Selektion in Spielen. Also Spiele, die uns nicht gefallen, sprechen wir normalerweise gar nicht an. Aber hier war es halt einfach so, dass wir beide das gespielt haben. Und wir dachten, na gut, dann machen wir das. Und hier kriegt er mal eine Folge, wo ihr mal hört, wenn wir ein Spiel nicht gut finden.
Ja, auch allein die Motivation beim Spielen auch schon zu sagen, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden, weil es halt so eine halbgare Umsetzung ist und wir auch darüber reden, dass es eigentlich total gut hätte werden können und was da passiert ist und auch ein bisschen so die Hintergründe zu spekulieren, warum ist es jetzt denn für die Switch erschienen und was hätte man denn anders machen können. Also, wie du schon gesagt hast, wenn man uns vorwirft, zu sagen, ihr redet meistens nur über die positiven Spiele, das ist mal ein Punkt, wo man auch hören kann, wie es anders aussehen kann bei uns.
Ja. Absolut.
Genau. Linus, am Samstag war die Kalenderwoche 19. Da habe ich mit Daniel drüber gesprochen. Da gab es einige interessante Sachen. Könnt ihr in der Linus-Folge nachhören. Wie meistens am Samstag kehren wir die zwei, drei wichtigsten News der Woche zusammen. Und genau, da brauchen wir jetzt gar nicht so sehr über die Themen eingehen. Ging hauptsächlich um die Thematik nationalsozialistische Symbole in Spielen. Da gibt es einige neue Sachen, die passiert, die vorgefallen sind, die dazu beitragen könnten, dass in Zukunft das vielleicht nicht mehr so, oder dass dieser Präzedenzfall, auf den wir immer alle warten, dass Wolfenstein ohne Schnitte zum Beispiel in Deutschland erscheinen kann, unter dem Kunstaspekt, da gibt es einige Neuerungen und das werden wir bei Linus weiter verfolgen. Das war das Hauptthema. Und der Sonntag, das ist heute, den hört ihr. Und Micha, wir haben schon einige Folgen vorbereitet, wo auch wieder Musik drin vorkommt. Ich freue mich vor allem auf die Shantae-Folge nächste Woche und Mulaka haben wir besprochen. Auch zwei Spiele, in der die Musik eine große Rolle spielt.
Ja, also Mulaka ist eins meiner Lieblingstitel dieses Jahr tatsächlich, trotz aller Kritik. Also es ist lange kein perfektes Spiel, aber die Art und es ist halt so ein Kulturprojekt, so ähnlich wie Never Alone. Da hört ihr dann nächste Woche ausführlich, warum mich das schon ziemlich weggerockt hat auf dieser Ebene. Dann gibt's da Shantae, ist natürlich also Half-Genie Hero. Shantae, wir beide sind große Shantae-Fans. Die Musik ist sehr erhaben, aber bei dem Spiel gibt's ein paar Dinge, die sind im Argen. Und das werdet ihr dann auch entsprechend nächste Woche hören. Aber da gibt's ja noch mehr.
Genau, ich wollte noch ganz kurz was zu Shantae sagen. Wir sagen im Cast 2 Minuten dieses Spiel und diese Musik und man hat gute Laune. Und das war genau beim Podcast-Schneiden auch wieder so. Ich habe diese Musik gecaptured, habe die Musik reingeschnitten und war sofort wieder beschwingt und habe irgendwie mitgepfiffen und den ganzen Tag wieder einen Ohrwurm gehabt, auch 2 Wochen später, nachdem ich das Spiel gespielt hatte. Sehr witzig. Also die Musik ist wirklich das Highlight bei diesem Spiel. Ja, es gibt noch mehr. Der Daniel bringt noch was mit im Nachklapp zur Quo Vadis. Da war er ja in Berlin und hat sich dort auch unterhalten mit Leuten vom Digitale Spielekultur e.V. Da gibt's einen Brunch, unsere Serie Was macht eigentlich? Und das kommt am Dienstag, die Folge 2190. Da hört ihr den Le Brunch Was macht eigentlich die Stiftung Digitale Spielkultur? Ein Interview mit den Machern und den Verantwortlichen. Das hört ihr am Dienstag. Und wir haben Vandals gesprochen, ein Spiel von Arte. Es wird künstlerisch nächste Woche.
Ja, wird sehr künstlerisch. Und um es halt künstlerisch komplett abzurunden, gibt's am Freitag höchstwahrscheinlich noch so einen kleinen gelben Fluffy, der mit einer tiefen Stimme Kriminalfälle löst.
Bin ich gespannt.
Ja, nee, ist wirklich, also da dürfte wirklich gespannt drauf sein. Das wird ein tolles Ding. Also da mache ich die Aufnahme erst dieses Wochenende. Wenn alles gut geht, gibt's die am Freitag. Ansonsten ist es noch so ein bisschen in der Schwebe. Aber wie immer werden wir den Plan dann am Montag posten. Bis dahin ist dann auch klar, was Freitag kommt. Aber es könnte sehr wahrscheinlich sein, dass es der kleine blitzende Ball ist, der nur eine Sache sagen kann.
Raucht er eigentlich Pfeife in dem Spiel, wie sein großes Vorbild?
Nee, aber er trinkt wie bekloppt Kaffee. Das ist der krasseste Kaffee aller Zeiten. Und das ist richtig cool. Und das Beste ist, dass er, also jeder versteht ihn nur, wie man sonst Pokémons versteht. Ne? Also alle hören Pikachu, 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 wenn er redet. Aber es gibt einen Jungen, der ihn richtig verstehen kann und der hört dann halt, was er wirklich sagt. So, und wenn dann irgendwie vor allen Dingen die Damen kommen und sagen, oh, der ist ja niedlich, der kleine Pikachu, und nehmen den dann so auf den Arm, dann sagt er, hey, oh, das geht jetzt mir aber ein bisschen zu schnell, in Wirklichkeit. Und die hören nur Pikachu, Pikachu, Pikachu. Das ist fantastisch.
Geil. Ist es deutsch synchronisiert?
Wenn ich mich nicht irre, ist das in Europa sowieso nur auf Englisch rausgekommen. Das ist auch ursprünglich, glaube ich, für die englische Sprache produziert. Ich bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher. Aber ist auf jeden Fall sehr lippensynchron.
Alles klar. Also das hört ihr nächste oder übernächste Woche, je nachdem, ob das mit der Aufnahme klappt. Genau. Wie du schon gesagt hast, den Plan seht ihr dann.
Wir hätten als Alternative noch so ein ganz schreckliches VR-Spiel.
Ja, ja, ich habe auch noch.
Das ist wirklich nur, also das, ne, man muss ja ein bisschen würzen. Wenn die ganze Woche zu gut ist, muss man Freitag nochmal einen reindrücken.
Wir können ja Freitag immer den machen mit den Spielen, die uns nicht gefallen haben.
Ja, aber das hat, also das meiste Tief Pikachu hat mir ja gefallen, aber die, das.
Nee, deswegen, aber das Impatient, da drücke ich mich davor. Da,
das hast du immer noch nicht gespielt.
Die ganze Zeit drauf an. Das habe ich immer noch nicht gespielt.
Das ist vielleicht eine Sau. Ich habe das extra im, wirklich so mitten in der Nacht irgendwie, natürlich, also es ist ja auch ein Horrorspiel, noch schnell gespielt und dann wirklich jeden Tag eine neue Entschuldigung. Ja, ich kann nicht, weil jetzt ich spiele das, geht 2 Stunden und es ist scheiße.
Ja, der Witz ist ja, ich habe ja die ganze Zeit zu dir gesagt, spiel das mal, das ist doch Horror und so, und das hängt ja auch mit dem zusammen, was wir schon besprochen haben, und dann hast du so darüber geschimpft, dass ich jetzt gar keine Motivation mehr habe, aber ich habe es ja versprochen, deswegen werde ich das
mal musst einhalten. Du jetzt auch
machen. Wir müssen die Serie ja dann zu Ende machen.
Musst du jetzt durch, also das hast du, wolltest das ja unbedingt machen. Ich hätte gesagt, nee, aber nein, spiel doch mal dieses Impatient, das ist, naja. Das hast du jetzt selber eingebrockt. Ja, das habe ich jetzt auch.
Gut, so viel zur Ankündigung der nächsten Woche. Wir kommen jetzt zur Folge der Woche, Kirby Star Allies. Und wir hören uns dann am Montag wieder, wenn ihr Lust habt und Patreon werdet. Auf patreon.com/insertmoin könnt ihr Zugriff erhalten durch eine kleine Zuneigung hier zu diesem Podcast und bekommt dann einen personalisierten RSS-Feed. Das heißt, weil die Frage in letzter Zeit öfter aufkam, ihr müsst die Folgen dann nicht auf Patreon hören. Das geht natürlich, ihr könnt die Patreon-App runterladen oder auf der Webseite hören, aber ihr findet dort auch einen RSS-Link, genauso wie ihr es von iTunes kennt oder von den Android-Podcatchern, und könnt den dann einfach da einfügen. Also die Hörqualität leidet nicht darunter, dass ihr dann auf Desktop oder sowas hören müsst. Nur weil neulich mal wieder jemand gefragt hat, dachte ich, erwähne ich das hier mal wieder. Ihr bekommt dann automatisch jeden Tag eine kleine Meldung, neue Folge Insert Moin, und könnt die dann auf euren Smartphones oder auf den Devices runterladen. Gut, patreon.com/insertmoin, und jetzt viel Spaß mit der kleinen rosa Knutschkugel Micha und Kirby.
Alles klar, viel Spaß mit dem kleinen Sucker. Einen wunderschönen guten Morgen hört Insert Moin. Ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar den guten Björn. Guten Morgen.
Guten Morgen, Micha. Wie geht's dir?
Sehr gut, danke. Wie geht's Ihnen?
Mir geht's auch ganz gut an diesem wunderbaren Sonntag.
Sonntagnachmittag. Sie sind natürlich Professor Speckobst.
Herr Doktor Professor Speckobst. Herr
Doktor Professor Speckobst. Der Mann mit den fantastischen Video-Essays zu finden auf YouTube und der auch auf Twitter sehr, sehr umtriebig ist und dort nicht nur fleißig Sachen retweetet, die lesenswert sind, sondern auch ab und an mal den einen oder anderen Tweet zu aktuellen Spielgeschehnissen raushaut.
Das auch, aber auch sehr viel Sachen retweetet von, also wenn man so Shitposting-Sachen auch, also es tut mir immer leid für Leute, die mich wegen irgendwas, man sieht, dass irgendwas wird populär, eine Meinung oder sowas, und dann folgen einem Leute und ich denke mir immer so, oh, wenn ihr sonst jetzt seht, was auf meiner Timeline, dann folgt, okay, viel Spaß. Aber bisher bleiben die meisten da, also irgendwas muss ja dann dran sein.
Irgendwas, irgendwie muss das ja, Social Media mäßig machst du auf jeden Fall irgendwas richtig. Und unser heutiges Thema beschäftigt sich mit der Frage, Herr Professor Speckobst, was ist Spaß?
Wie definiert sich Spaß und Freude in einem Spiel? Denn wir reden heute über Kirby Star Allies, dem neuesten oder eigentlich dem aktuellsten Spiel aus dem Kirby-Franchise, einem sehr umfangreichen Kirby-Franchise, das jüngst für die Switch erschienen ist, vor ein paar Wochen. Und wir beide kratzen uns den Kopf ob gar der teilweise ziemlich durchwachsenen Kritiken, oder?
Ja, also ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, der Metacritic ist irgendwie bei 73, was jetzt halt nicht mega schlecht ist, aber ich bin mit einer sehr, sehr positiven Erfahrung rausgekommen. Ich habe das dann auf Twitter auch geschrieben und dann kam direkt so und habe mir den Metacritic angesehen und dachte, okay, habe ich irgendwie ein anderes Spiel gespielt als ihr?
Das, so ähnlich ging es mir halt auch. Also ich fand, ich hatte unfassbar viel Spaß mit diesem Spiel. Sehr, sehr, also einfach von vorne bis hinten, man kann sowas ja immer von Nintendo-Spielen irgendwie erwarten, dass die immer so ein gewisses Level an Qualität irgendwie haben. Aber hier muss ich echt sagen, dass das auch mal ein Kirby-Titel war, der eigentlich dann auch mal wieder so dieses Niveau von Kirby irgendwie hat, das man so von früher so gewohnt ist irgendwie. Also Kirby ist ja eher so gimmicky eigentlich oft gewesen in den letzten Teilen. Also ich erinnere da an den Regenbogenpinsel zum Beispiel. Das war ein Wii U-Spiel, wo man Kirby an so einer Schnur entlang ziehen musste, basierend auf einem DS-Spiel, das auch sehr, sehr ähnlich funktioniert. Ja, und das war so ist nett und ist cool, das mal ausprobiert zu haben. Aber man erwartet von Kirby eigentlich mehr so den Kram, den man früher von NES oder Super Nintendo irgendwie so kennt. Auf dem Nintendo 64 gab es ja auch so ein paar Teile, oder?
Ja, also du, auf dem N64 war das, wie hieß das? Das Crystal, Star Crystal, Crystal irgendwas. Das war der erste Teil, wo man bei Kirby ist es ja so, du saugst deine Gegner ein und kannst dann die Fähigkeiten von denen eben holen. Und ich meine, das Crystal Charts war es, glaube ich, Kirby and the Crystal Charts. Auf dem N64 war dann, meine ich, das erste Mal, dass man diese dann kombinieren konnte. So dass es da auch teilweise echt seltsame Sachen gab. Also, dass man sich dann in den Kühlschrank und sowas verwandeln konnte, wenn man zwei verschiedene Sachen genommen hat. Und das Star Allies hat das auch so ein bisschen. Aber im Gegensatz zu, man verbindet jetzt zwei Sachen und kriegt was vollkommen Neues raus, ist es eben so, dass man Elementare miteinander kombinieren kann und das eben dann auch später braucht, um verschiedene Rätsel zu lösen. Ich weiß nicht, hattest du das eigentlich im Singleplayer oder im Multiplayer gespielt? Weil man kann es ja auch lokal mit bis zu 4 Leuten zusammenspielen.
Sowohl als auch. Also ich habe beide Varianten mal durchgespielt. Ich habe leider nicht 4 Spieler gehabt. Das ist ja eigentlich ein Spiel, was auf 4 Spieler ausgelegt ist. Also man kann da wirklich 4 Joy-Cons anschließen und oder meinetwegen auch einen Pro-Controller und das dann gleichzeitig spielen. Aber wenn du dann nicht spielst, also wenn du jetzt keine anderen Mitspieler hast, dann werden halt die anderen Figuren von der KI gesteuert. Also man ist immer grundsätzlich immer zu viert unterwegs. Darauf ist das ganze Spiel aufgebaut. Aber ich habe es in beiden Varianten gespielt und das ist schon, ne? Also, ne, ich würde mal sagen, es macht schon Spaß.
Ja, also ich habe das mit einem guten Kumpel an einem Nachmittag. Ich meine, die Kirby-Spiele sind jetzt nie sonderlich lang. Die haben jetzt auch wie hier Bonus-Content danach. Aber die Hauptabenteuer hat man eben meist schon so zwischen 4 und 6 Stunden irgendwie eigentlich durch, genau wie hier. Und ich habe das eben auch mit einem guten Kumpel durchgemacht und wir hatten einfach nur permanent von vorne bis hinten ein Grinsen auf der Backe. Also
ja.
Ich weiß, also dir ging's ja anscheinend genauso.
Ja, vielleicht können wir die Leute mal kurz abholen, die sich mit Kirby vielleicht nicht so gut auskennen. Es gibt ja Menschen, die haben sich vielleicht jetzt erst eine Switch geholt, steigen so neu in die Nintendo-Welt ein oder so, hatten vorher keinen Kontakt dazu. Vielleicht können wir denen das ganz kurz erklären, was Kirby eigentlich ist. Also Kirby ist so ein, also grundsätzlich sind das meistens immer Plattformer. Es ist grundsätzlich so eine Plattformer-Serie gewesen. Deutlich leichter normalerweise als die Mario-Spiele. Es ist halt darauf ausgelegt, dass es so eine locker flockige Atmosphäre hat und es ist alles sehr, sehr niedlich und süß und auch nicht allzu kompliziert. Und Kirby ist, ich würde mal sagen, ein Charakter, der saugt ziemlich hart.
Das ist ein Wortspiel, das funktioniert im Englischen, glaube ich, besser. Aber Aber das stimmt. Aber das stimmt, wie du eben schon meintest, das war ja, das erste Spiel gab es ja auf dem Game Boy, Kirby's Dream Land, wo er auf der Verpackung noch weiß war und dann erst mit dem zweiten Spiel auf das Kirby's Adventure auf dem NES dann seine lila Farbe bekommen hat. Ist von Masahiro Sakurai, dem Smash Brothers Gott, der das...
Gott.
Ja, also ja, ich meine, also wirklich.
Ich sag ja nichts dagegen.
Und er hatte das auch damals so konzipiert als ein Spiel, was jeder durchspielen soll. Also das ist Kirby's Dream Land, wenn man sich das heute nochmal irgendwie ein altes Modul nimmt oder auch auf der Virtual Console oder so runterlädt, das hat man in einer Dreiviertelstunde durch. Super knuffig, aber ist eben wirklich dafür gedacht, damit jeder, auch die Person, die jetzt zum allerersten Mal irgendwie einen Gameboy in die Hand nimmt oder so, sofort durchspielen kann. Und so hat sich das eigentlich bis heute hindurchgezogen. Also man hat zwar immer die, ich glaube, das erste war das, was das super viel Bonus-Content hatte, war das Kirby Superstar, das auf dem Super Nintendo, was mehrere Kampagnen hatte, mehrere Zusatzmodi und Herausforderungen. Und da gab es dann eben auch noch so Special Challenges, so ein Arena-Modus und auch, mit dem man dann noch ein bisschen mehr herausholen konnte. Aber die Hauptabenteuer fokussieren sich eigentlich immer darauf, dass man entweder alleine oder im Koop, also früher waren das, konnte man das zu zweit schon spielen. Ich glaube, das erste, was man zu viert spielen konnte, war das Kirby's Return to Dreamland auf der Wii. Aber wie gesagt, und die waren halt immer darauf konzipiert, dass man mit Kirby rumläuft. Man hat ja eigentlich praktisch unendlich Sprungkraft, indem man, der saugt ja seine Luft ein und schwebt dann weiter in die Höhen. So dass jetzt irgendwie auch irgendwo runterfallen, wie bei anderen Plattformen, jetzt nicht irgendwie so eine Gefahr ist und kann eben dann andere Gegner aufsaugen, sie wieder ausspucken, um als Waffe zu benutzen oder sie dann eben so, ja, runterzuschlucken und sich ihre Fähigkeiten anzueignen, dass man dann mit einem Schwert kämpft, dass man Feuer spuckt, dass man sich in ein Wagenrad verwandelt und damit rumdüst, alle möglichen Sachen und dass auch jeder Charakter ein eigenes Kombosystem fast schon hat. Also jetzt nichts irgendwie super Komplexes, aber jetzt auch wie bei Star Allies, dass sich jede Waffe, die man sich irgendwie holt, man kann dann auch im Menü sofort dann die Steuerung nachgucken und jede Verwandlung hat irgendwie mindestens 4, 5 verschiedene Attacken oder so, die man ausführen kann. Also da ist einfach super viel Experimentierfreude immer dabei, das ganze Spiel lang.
Genau, und das ist auch wirklich so, wie man, also die das noch nie gesehen haben, sieht wirklich auch genauso aus, wie Björn das jetzt gerade beschrieben hat. Das ist so, also Kirby ist halt dieser kleine pinke Ball und wenn der anfängt zu saugen, dann verwandelt sich sein Körper in so einen riesigen, ja, ich will nicht sagen Staubsauger, aber sein Maul wird halt einfach riesig und er schluckt die Gegner wirklich und hat dann, das sieht hier in diesem Spiel im Style ist mega geil aus, in seinem Bauch den Gegner, also der hat dann so eine richtig fette Wampe, die er vor sich herträgt und wenn er dann läuft, dann schwabbelt die auch so und dann drückst du auf den Controller entweder nach unten, um den runterzuschlucken, dann wird daraus, es war dann halt so mit der Klassiker, so war das dann immer in jedem Kirby-Spiel, dann wurde daraus dann meistens ein Geschoss oder man hat halt einfach dann die Fähigkeiten angenommen und diese Fähigkeiten erkennt man daran, dass Kirby dann meistens eine Kopfbedeckung bekommt, die irgendwie mit diesem Gegnertyp zu tun hat. Also zum Beispiel gibt's dann, so ein Klassiker ist dann halt der Schwertkämpfer irgendwie, es gibt dann so einen Ritter und wenn man den Ritter runterschluckt, dann bekommt Kirby auch eine Ritterrüstung und wenn du einen Künstler runterschluckst, dann bekommst du eine Künstlermütze, so eine Basketmütze und einen Pinsel in die Hand und so weiter und so fort. Also Kirby kriegt dann so eine Verwandlung. Man darf jetzt nicht so drüber nachdenken, ja, ist das so kinderfreundlich, dass er die Gegner frisst und deren Fähigkeiten kriegt. Wir akzeptieren das jetzt einfach mal so. Zumal dieses Spiel ja so viel Liebe hat. Also es geht ja in diesem Teil ja auch sehr stark darum, dass er Herzen verteilt.
Ja, das ist es ja. Man kann ja dann wirklich so, also wirkliche Herzen erzeugen und die auf andere Leute werfen. Also das ist dann auch dafür gemacht, dass man, wenn man alleine spielt, kann man ja auch bis zu 4 Leute in seiner Gruppe haben. Und man kann die sich dann eben aneignen, indem man Herzen auf die wirft. Oder wenn man im Koop ist, dann kann man sich auch einfach mal kurz hinstellen, 5 Minuten und sich einfach nur mit Liebe bewerfen. Das ist. Man verteilt ja auch, man kann ja auch Lebensenergie an seine Mitspieler abgeben, indem man halt irgendwas, einen Gegenstand aufnimmt und dann eben, es sieht halt aus, als ob die sich dann küssen. Und dann wird eben die Lebensenergie von dem Mitspieler dadurch erhöht. Also das ist, ja, das ist halt sehr, sehr knuffig aufgemacht und da ist halt auch überhaupt kein, klar, man kann das jetzt aus einer Erwachsenensicht so ein bisschen überinterpretieren, aber eigentlich ist das total knuffig, liebenswert halt immer aufgemacht, Kirby.
Kirby eine Sache gepachtet hat, dann die Putzigkeit und die Wurzeligkeit. Also das ist so, alles in diesem Spiel wurzelt. Alles ist wie so, als hätte man so Stofftiere genommen oder so Stoffwesen und die dann lebendig gemacht. Also alles ist irgendwie, ist auch alles so verniedlicht. Das sieht alles so ein bisschen halt so, ich weiß nicht, es erinnert mich immer ein bisschen an Pac-Man, weil das so Körper sind, die meistens halt auch eigentlich nur aus einem riesigen Kopf irgendwie bestehen und dann sind dann Arme und Beine irgendwie so dran. Und die haben alle so einen Wuselfaktor, den man so, also in so einem Miyazaki-Film wären das immer so kleine Waldgeister oder sowas, weißt du? Also irgendwie aber das ist so geil, weil das zieht sich so komplett da durch und ich finde halt auch so bemerkenswert, wie viele Details in diesen ganzen Animationen auch irgendwie drinstecken, weil du kannst jetzt sagen, na gut, es ist einfach niedlich und so weiter, aber die Art und Weise, wie die sich bewegen, macht es halt erstmal richtig geil, also weil jede Charaktereigenschaft, und es gibt viele verschiedene Charaktere, sind alle halt auch so mit so viel Liebe zum Detail irgendwie animiert. Also ich habe ja gerade diesen Künstler genannt und wie der sich bewegt mit seinem Pinsel und wie die Mütze sich auch allein bewegt. Da gibt es dann auch so eine kleine Fahne und so dran. Das sieht mega, mega geil aus. Und so geht das ganze Ding. Und alles hat irgendwie auch so eine Assoziation mit Putzigkeit und Süß. Also wenn man Gegner schlägt, dann gibt es da keine bloßen Partikeleffekte, sondern die Partikeleffekte sind Sterne. Also man schlägt ein und es sind so Sternchen, die dann so wegfliegen. Oder man macht, oder diese Herzen, die tauchen dann an allen möglichen Stellen irgendwie auf und so. Und das macht es einfach. Also man sitzt da und denkt so, oh, ist das süß.
Ich glaube, es gibt auch einfach keine harten Ecken oder Kanten in irgendein, also selbst bei den höchsten, mal bei einem Bossgegner oder so, aber alles besteht aus Rundungen und selbst ja die Sterne, die du meintest, sind eben nicht spitz an den Ecken, sondern eben auch abgerundet und das hilft eben auch dabei, das Ganze so ein bisschen knuffig zu halten und für mich hatte auch die Umgebung, auf der man rumläuft, teilweise so ein bisschen das Gefühl von so Stop-Motion Elementen, also dass man so ein bisschen das Gefühl hat, man läuft hier gerade auf irgendeinem Stoff rum oder auf irgendwie Knetmasse teilweise oder so. Das finde ich, das war einfach wundervoll umgesetzt.
Und auch so ausdrucksstark trotzdem. Das ist halt das Erstaunliche. Also man würde jetzt sagen, so, okay, das ist so ein simpler Stil so, ne, kinderfreundlich und alles irgendwie alles rund und hast nicht gesehen. Aber trotzdem steckt halt einfach, da ist auch immer eine Mimik irgendwie hinter. Also es gibt zum Beispiel irgendwie einen Gegnertyp, der ist einfach quasi ein riesiges Auge. Sieht aus wie ein Augapfel, ist einfach rot und ein großes Klubschauge ist in der Mitte irgendwie drauf. Aber allein so, wie sie dieses einzelne Auge animiert haben, ist das voll geil. Also man kann da irgendwie total gut ablesen, was dieser Charakter jetzt gerade irgendwie denkt. Ist der sauer, ist der wütend und so und das ist total gut gemacht. Also super niedlich. Oder die Steckdose finde ich auch cool. Das ist dann halt irgendwie so ein Stecker, der dann auf zwei Beinen läuft und die Kontakte sind halt oben auf dem Kopf. Die sehen dann aus wie die Frisur. Das ist total gut. Super gut gemacht.
Ja, aber also wir hatten das ja im Vorfeld so ein bisschen auch besprochen. Wir sind uns ja beide, also man merkt das ja jetzt auch, glaube ich, über die Qualität des Spiels so sehr einig, aber ich wollte halt trotzdem mal so ein bisschen auf die, nicht uns, dass das Leute dann vorwerfen, dass wir die Kritik irgendwie komplett außer Acht lassen, da mal ein bisschen drauf eingehen, weil also einerseits hat man eben immer so diesen, das liest man auch in den Kritiken sehr häufig, also das ist eigentlich bei allen Kirby-Spielen immer so, dass einfach die Herausforderung fehlt und das stimmt, also das ist ein mega, also wirklich super einfaches Spiel und gerade dadurch, dass wenn man auch alleine spielt, die KI-Kollegen sich halt sehr, also ich will jetzt nicht intelligent sagen, aber zumindest sie machen eigentlich immer genau das, was man von ihnen möchte. Und gerade bei den Rätseln, die darauf ausgelegt sind, verschiedene Fähigkeiten zu benutzen, machen das dann auch immer sofort. Also wenn man jetzt irgendwie, man selber jetzt nur eine Fähigkeit, zum Beispiel die Feuerfähigkeit hat und jemand anders muss dann irgendwie einen Regenschirm einsetzen, um einen Wasserfall abzuhalten, damit die Lunte für eine Bombe nicht länger mit Wasser zugegossen wird, damit man dann mit seiner Feuerfähigkeit die Lunte anzünden und dann die Bombe aktivieren kann. Die machen das dann sofort und das ist auf der einen Seite, ja, führt das eben dazu, dass auch im Singleplayer die Sachen recht einfach sind oder selbst auch im Zweier-Koop, aber auf der anderen Seite funktioniert es eben auch sofort und ich muss mich dann nicht noch herumstressen mit dummen KI-Kollegen, die einfach nicht machen, was ich sage. Und ich habe gerade bei einem Kirby einfach lieber so eine flüssige, durchgehende, einheitliche Erfahrung und ich weiß einfach aus Erfahrung, dass die Sachen jetzt nicht wirklich anspruchsvoll sind. Und deswegen, also das ist halt ein Kritikpunkt, der ist legitim und der stimmt auch, aber ich finde, da muss man sich gerade mittlerweile ein bisschen bewusst sein, worauf man sich mit einem Kirby einlässt.
Ja, ich denke halt auch, dass da das Pacing einfach davon profitiert, dass es das alles sofort funktioniert. Also, dass das Spiel einfach wird, das war mir von vornherein klar. Das war genau das, was du eingangs erwähnt hast. Das ist da halt einfach so vom Produzenten so beabsichtigt und es ist halt einfach die Sorte Spiel. Und ein Spiel muss nicht schwer sein, um Spaß zu machen. Deswegen habe ich eingangs auch gefragt, muss ein Spiel, also ein Spiel muss ja nicht diese Schwierigkeit auch generell, also ein Spiel wird nicht automatisch dann besser, nur weil da ein gewisser Schwierigkeitsgrad drin ist. Das stimmt für viele Spielgenres, aber im Fall von Kirby will man das eigentlich überhaupt gar nicht. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Kirby eigentlich wäre, wenn es wirklich mal ein schweres Spiel wäre. Also es gibt sicherlich Kirby-Spiele, die ein bisschen knackiger an einigen Stellen irgendwie sind, aber das ist für mich ehrlich gesagt kein Kritikpunkt, weil das erwarte ich von Kirby auch gar nicht. Ich will bei Kirby eigentlich einen Flow haben, da sehr bequem durchkommen. Und dieses besagte Gameboy-Spiel, das nur 45 Minuten geht, das habe ich früher auch schon als Kind, als ich das gespielt habe, habe ich das halt auch mehrmals hintereinander durchgespielt, weil ich halt ganz genau wusste, okay, ich setze jetzt hier hin und habe jetzt ungefähr so eine Stunde lang gute Unterhaltung. Und ich kannte die Level natürlich dann irgendwann auch auswendig. Und hier ist das so, hier spielt man halt die 6 Stunden und es ist die ganze Zeit immer sehr, sehr einleuchtend, was man tun muss. Es gibt halt immer so Umgebungsrätsel, wo du dann Fähigkeiten einsetzen musst, um bestimmt, ne, die Lunte hast du gerade als Beispiel genannt, damit eine Bombe gezündet wird und so. Das ist alles auch relativ offensichtlich, also man hält sich da jetzt in der Regel eigentlich nicht lange auf, aber dafür float das halt auch die ganze Zeit. Und ich finde das gar nicht schlimm, weil dieses Spiel halt die ganze Zeit, diese ganzen 8 Stunden ist vielleicht übertrieben, aber diese ganzen 6 Stunden auch die ganze Zeit eine Idee nach der nächsten rausfeuert. Also wir sagen das so, ja, man muss Fähigkeiten benutzen und sowas. Mein Gott, wie viele Fähigkeiten es gibt. Weiß nicht, hast du eine Zahl? Also man kann ja irgendwie
Ich glaube, man kann sich ein paar Dutzend auf jeden Fall. Also du hast ja allein erstmal, glaube ich, fast knapp von diesen 20, 25 Einzelfähigkeiten. Und dann hast du noch mal die verschiedenen Kombinationen von den Elementarfähigkeiten. Und dann gibt's ja noch mal Zusatzfähigkeiten. Und du hast dann auch diese geilen Animationen. Das ist zum Beispiel, wenn du dann den Koch in der Gruppe hast, ja, gibt's verschiedene Animationen für, ob du jetzt nur einen in den Topf mit reinnimmst oder ob die ganze Gruppe in den Topf mitsamt Gegner irgendwie gekocht wird. Und hast dann dementsprechend immer andere Sachen, die dann auch so visuell total super hervorgehoben werden. Und das sind so Sachen, ja, wenn man das jetzt 3, 4, 5 Mal sehen würde, kann man sich da ein bisschen dran satt sehen. Aber dadurch, dass es einfach so viele verschiedene gibt und also zumindest wir das auch in unserem Durchgang zu zweit so gemacht haben, dass wir einfach nur permanent immer die irgendwas Neues, okay, das müssen wir einfach sofort ausprobieren und gucken, wie man das irgendwie kombinieren kann. Und dadurch hat sich das auch dann über die ja knapp 5, 6 Stunden einfach nicht irgendwie langweilig angefühlt, sondern es war halt immer visuell irgendwas Interessantes da. Du hast ja auch noch diese Friendship Attacks oder so, wo man dann auf so eine Plattform drauf geht und alle packen sich an Hände und Füße, verwandeln sich in so ein Rad und brettern dann durch die ganze Stage durch und machen da eben alles kaputt. Und das ist auch spielerisch super easy, die Sprungsequenzen, die man dann da drin hat. Aber wie gesagt, von diesem knuffigen, visuellen, chaotischen einfach finde ich das super. Also, dass du so eine Gegenüberstellung hast. Auf der einen Seite hast du halt dieses kindgerechte, knuffige, aber auf der anderen Seite wird es dann teilweise von den Animationen und dem, was auf dem Bildschirm passiert, halt sehr übertrieben. Und ich möchte jetzt auch nicht den letzten Endboss oder so spoilern, aber nee. Ich hatte das Gefühl, als hätte irgendwie Platinum den letzten Endboss gemacht. Also wie das visuell auch aussieht.
Auch so die Welten sind teilweise mega krass. Also, da gibt's irgendwie eine, wo du denkst, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das ist doch kein Kirby-Spiel.
Ja, vor allem, wie sich das immer steigert, ist das Geile. Du fängst eben auf diesem Dreamland-Ding an und dann denkst du, ja, okay, ist halt klassisch Kirby. Und dann gehst du irgendwie schon aus dieser Welt auf so einen Planeten raus und dann später irgendwie ins All oder auf ein Raumschiff oder sonst was. Und jedes Mal, wenn du irgendwie denkst, okay, das ist jetzt die letzte Welt, dann kommt dann irgendwie noch was Krasses oben drauf. Und die Musik aus der letzten Oberweltkarte ist hervorragend.
Ja.
Thank you.
das ist geil. Und ich finde vor allen Dingen auch, also man denkt halt irgendwann, es ist ein richtiges Inferno dann irgendwann. Mehr darf man eigentlich gar nicht sagen.
Ja, man will halt nicht so viel verraten, aber es ist halt schon.
Es ist schon krass. Es ist schon und visuell auch wirklich extrem gut gemacht. Und ich finde, also ich habe jetzt hier, wollte ich nochmal kurz zu den Fähigkeiten sagen, ich habe jetzt hier mal parallel so ein auf YouTube ein Video aufgemacht, wo Leute halt die Fähigkeiten vorstellen aus Kirby. Also das eine, wo du Fähigkeiten kombinierst, das geht 25 Minuten und das andere, wo man nur die Einzelfähigkeiten da als Einzelcharakter sieht, das geht 15 Minuten. Also da kann man sich mal ungefähr ausrechnen, wie viel das ist. Es ist viel. Also ich sehe hier Sachen, die habe ich im Spiel noch gar nicht gesehen. Das ist total cool. Und ich finde, das macht doch den Reiz aus. Also gerade diese Fähigkeiten-Geschichten sind so Sachen, du kombinierst ja auch so, du machst ja auch so Dinge wie zum Beispiel also die Naturelemente wie Feuer und Eis mit irgendwelchen anderen Sachen kombinieren und so. Und es gibt diese Kombination meistens dann auch. Also du kannst dir sicher sein, wenn du bestimmte Freundeskonstellationen irgendwie hast, dann werden die auch funktionieren. Und du kannst ja nicht nur Gegner aus dem Spiel heraus in dein Team aufnehmen, die sind dann auch sozusagen jederzeit austauschbar. Da kannst du halt aussuchen, an welchen Platz die kommen. Sondern du kommst ja später irgendwie, ich glaube Traumpalast oder so heißt das Ding, irgendwie so ein Gebäude, wo du dann auch so besondere Friends-Kombos, das sind dann irgendwie bekannte Charaktere aus dem Kirby-Franchise und teilweise sind da ja auch so Figuren, so Gastcharaktere wie so Hamtaro oder so dabei und ist total geil. Also es ist einfach, es stimmt, aber man generiert sich auch oder man bekommt auch sehr viel Freude damit, wenn man experimentierfreudig ist. Also wenn man Lust hat, wirklich auch Sachen auszuprobieren und zu gucken, okay, was macht es denn, wenn ich zum Beispiel den Elektro-Wizard, also den Elektromensch, kombiniere mit Wasser oder so. Und viele Kombinationen sind natürlich offensichtlich, aber manchmal kommen einfach so Sachen, wo du denkst, wie geil. Also es gibt eine Fähigkeit, zum Beispiel bist du ein Stein, also du hast dann irgendwie so eine Steinmütze auf und dann kannst du Kirby in einen Steinblock verwandeln und erstens nimmt er die Statuenform von ganz vielen verschiedenen Kirby-Charakteren irgendwie an, was an sich schon witzig ist. Und da, er kann sich selber nicht bewegen, aber seine Freunde können halt Sachen machen. Also ihn zum Beispiel über so einen vereisten Bogen treten und den vereisten Boden erzeugt dann jemand anders oder ihn in Flammen setzen und dann halt wegtreten, um alle Gegner zu entzünden und nur solche Sachen. Und das ist mega geil, mit diesen Sachen rumzuprobieren.
Ja, also das ist auch noch eine Sache, die das Spiel einfacher macht, aber ich finde auch angenehmer war. In Kirby sind halt immer auch super viele Secrets und so versteckt. Und in älteren Teilen war es dann eben teilweise so, dass man die Level eigentlich nur neu spielen musste, aus dem Grund, weil man eine Fähigkeit, die man auf dem ersten Bildschirm holen kann, ganz für ein Ende vom Level braucht, um da dann eine geheime Tür zu öffnen oder so. Was ich jetzt ehrlich gesagt nur ja nervig und spielschreckend empfinde. Und hier in Star Allies ist es eigentlich so, dass man immer, wenn es irgendwie eine versteckte Tür oder ein verstecktes Item gibt, findet man auch relativ in der Nähe dann die Fähigkeit dazu, die man sich dann nochmal holen kann. Das führt dann auch dazu, dass es wesentlich einfacher ist, aber für mich eigentlich dann auch angenehmer vom Pacing her. Das Einzige, was ich da halt, wo ich dann zustimme, ist, dass die Secrets vielleicht gerade in dem Kirby Planet Robobot für den 3DS nochmal eine Ecke besser, cleverer und härter versteckt waren. Also da merkt man eben schon, dass es gerade von dem Triple Deluxe oder Planet Robobot, die für den 3DS rausgekommen sind, hier nochmal ein bisschen am Schwierigkeitsgrad runtergeschraubt wurde. Also wenn jetzt jemand noch ein 3DS hat und dem das nicht stört, dass er, weil gibt's ja, ich meine, ich muss es ja erwähnen, weil es gibt ja immer sehr viele Leute, die nie wieder auf den 3DS aus irgendeinem Grund zurückkehren wollen oder so. Zwar Lust auf Kirby haben, aber jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr abgestreckt sind von der einfachen Erfahrung, dass ich dann denen halt eher so ein Planet Robobot oder so empfehlen kann, weil das zumindest bei den Secrets und Geheimwelten noch ein bisschen mehr an Herausforderungen gibt. Aber das ist jetzt nichts, was ich persönlich dem Star Allies jetzt hier großartig ankreiden würde.
Müssen wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen, das ist auch ein super großartiges Spiel.
Boah, es gibt so viele großartige Kirby-Spiele. Das ist halt auch so eine Serie, die leider immer oft so ein bisschen belächelt wurde von der Seite, aber so viele fantastische, großartige Spiele einfach hat. Also gerade auch das Kirby Superstar auf dem Super Nintendo, was da kann jetzt auch leider ein Star Allies einfach nicht mithalten mit dem Content, was da geboten wird. Aber das war auch so immer der Vorteil, dass sehr oft Kirby-Spiele somit die letzten Nintendo-Spiele für die Plattform überhaupt waren. Also Kirby's Adventure auf dem NES war eins der letzten NES-Spiele, die rausgekommen sind. Superstar war eins der letzten Spiele für ein Super Nintendo, was rausgekommen ist. Und dementsprechend haben die nicht nur visuell, sondern auch vom Content her die Sachen immer so ein bisschen stark ausgereizt. Und da, wenn man das jetzt halt im direkten Vergleich setzt, hat das Star Allies schon ein bisschen weniger. Also ich meine, du hast dann auch noch so ein paar Zusatzmodi, zwei Minispiele, einen Boss Rush und nochmal dieses, wo man die Story-Kapitel hintereinander durchläuft mit so RPG-Elementen drin. Und das ist jetzt im direkten Vergleich mit anderen Teilen, ja, ein bisschen weniger, aber für sich genommen fand ich das immer noch, war das einfach super Content, den ich da bekommen habe. Also, und ich konnte mich jetzt da auch nicht preislich irgendwie dran meckern, wenn ich da mit dem Bonus-Content insgesamt meine 10, 11 Stunden Spaß hatte, um auf die 100% zu kommen. Fand ich das eigentlich total fair. Also
jetzt muss ich mal fragen, findest du das chaotisch?
Nö, überhaupt nicht.
Ich auch nicht. Also das ist auch ein Kritikpunkt, den ich nämlich oft gehört habe. Also es ist chaotischer als andere Plattformer natürlich, aber ich finde gerade so, dass auf dem Bildschirm die ganze Zeit was los ist, fand ich sehr geil.
Es ist höchstens in den Bosskämpfen so, dass man da ein bisschen mal die Übersicht verlieren kann. Wirklich störend wird's aber eigentlich nur in dem Boss-Rush-Modus, wenn man den auf den höchsten Schwierigkeitsgrad stellt. Wo ich auch einfach, hast du den mal ausprobiert, den Boss-Rush-Modus?
Nee, den habe ich noch nicht getestet.
Weil das Beste daran ist, wie man den Schwierigkeitsgrad einstellt, weil die haben das so ein bisschen übernommen. Leute kennen das vielleicht, das gab's zuerst im Kid Icarus Uprising, was ja auch von Masahiro Sakurai ist und was er dann später für Smash Bros. 4 benutzt hat, so ein Difficulty Scale, den man dann einstellen kann. Das heißt, du kannst ihn dann von 1 bis 9 hochstellen und je nachdem, wie höher du den machst, desto mehr Boni kriegst du dann eben daraus. Und das Beste daran ist die Animation bei Kirby, weil der Schwierigkeitsgrad wird nämlich dargestellt, wie scharf er sein Curry macht. Und das geht dann eben von, okay, ich mache hier einfach nur so einen leichten Tropf drauf, bis am Ende hat er dann halt so eine mega ultra fiese Fratze einfach nur dann drauf und der ganze Bildschirm ist am Brennen. Und das ist, also generell auch die ganzen Menüs in dem Spiel und die Animationen, da kann ich einfach nicht verstehen, wie Leute dann sagen, dass das nur so ein schneller Cash-Grab oder irgendwie so war, weil da steckt einfach echt liebe Dinge in dem drin.
Präsentation ist so gut. Ich finde halt auch generell, finde ich auch krass, wie gut dieses Spiel auch läuft. Also wie gesagt, da laufen halt 4 Leute gleichzeitig rum. Jeder kann halt völlig unabhängig davon irgendwelche seine Attacken irgendwie losbrechen und die sind teilweise schon echt bildschirmfüllend. Vielleicht denken die Leute daher, oder vielleicht kam denen das deshalb so chaotisch irgendwie vor, aber ich finde das sehr geil. Also wenn alle 4 gleichzeitig irgendwelche Sachen machen, da passiert überall irgendwie was, der ganze Bildschirm ist irgendwie voll mit Aktionen. Dann bricht das Spiel auch nie ein. Also es läuft halt immer stabil und rund und ich bin eh erstaunt, was die Switch eigentlich kann. Also es ist einfach so ein Spiel, da sagt man jetzt nicht, okay, das ist jetzt nicht Doom oder so, wo man den direkten Vergleich mit der PS4 hat, aber man muss halt einfach sagen, das ist so, ja, kann man das so sagen, so polished? Ja, das ist Wort ist so komisch, aber wirkt halt einfach auch alles sehr, sehr sauber. Das, was anderes erwartet man von Nintendo auch nicht, aber man muss es hier auch nochmal betonen, also Kirby kriegt halt dieselbe Aufmerksamkeit und Liebe wie alle anderen Nintendo-Titel halt auch irgendwie. Also jetzt wird ja demnächst wahrscheinlich, es kommt ja jetzt demnächst auch Donkey Kong raus und so, und das ist genau dieselbe Produktqualität, also das ist mega gut. Dann habe ich von vielen auch in den Kritiken wieder gelesen, es ist witzig, weil wir jetzt hier die Kritiken vergleichen, aber da habe ich auch gelesen, oh schade, dass es keine 60 Frames sind, ist bei dem Spiel so egal. Irgendwie, also es läuft halt mit 30, ja und? Es läuft halt die ganze Zeit fluppig, also da habe ich auch nicht verstanden, warum das ein Negativpunkt sein muss.
Ja, das Einzige, wo ich mich so ein bisschen dran geärgert habe, ist, dass es eben kein Online-Multiplayer hat. Also
ja, das stimmt. Das ist wirklich ein valider Kritikpunkt. Also es gibt nur Couch-Koop.
Obwohl die Erfahrung natürlich besser ist, muss ich halt nur sagen, aber es ist einfach schwieriger, gerade wenn man das irgendwie zu viert spielen möchte, da vier Leute irgendwie zusammen drauf zu kriegen.
Es gibt ja auch keinen richtigen Service von Nintendo bisher, um auch so ein Couch-Koop so richtig nutzbar zu machen. Damit müsst ihr halt hier halt auch richtig kommunizieren, damit man die Fähigkeiten halt auch richtig einsetzt und so etwas. Ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, wie sehr das davon profitiert. Das wäre jetzt sicherlich für die Zukunft, wenn Nintendo den Dienst startet, der jetzt bald irgendwann kommt und so, wäre das sicherlich interessant. Vielleicht patchen sie das ja noch irgendwie nach, aber so ist jetzt erstmal Couch-Koop. Aber ganz ehrlich, also das ist die Sorte Spiel, da sollte man sich auch Freunde dazu holen und das mit denen dann in aller Ruhe spielen. Und ist einfach witzig. Und da kommt auch jeder mit. Also da muss jetzt keiner ein Superprofi irgendwie sein, um in dieses Spiel anzusteigen. Das finde ich ganz gut. Das ist übrigens auch Drop-In, Drop-Out, ne? Also wer jetzt, man kann auch mittendrin einfach sagen, ich muss jetzt leider weg. Und dann spielt die KI an der Stelle einfach weiter.
Genau, also man übernimmt ja auch dann, wenn man einsteigt ins Spiel, übernimmt man ja eigentlich immer einen Gegner. Also das ist ja, man steigt ja meistens zuerst ein, sobald dann der Kirby irgendeinen Core-Partner sich geholt hat und der wird dann, kann dann von einem übernommen werden. Also das funktioniert genau wie früher einfach. Einfach super easy, super angenehm und also wie du schon meintest, das ist wirklich ein Spiel, das kann man einfach mit allen Leuten irgendwie so zusammenspielen. Also da muss man jetzt irgendwie nicht die Angst haben, dass da andere Leute zurückgelassen werden oder so bei, sondern gerade auch bei so Bossen dieses Effektgewitter. Man kann da, wie gesagt, das ist auf der anderen Seite von vielen Leuten dann eben auch der Kritikpunkt, aber so gesehen kann man es auch positiv dann nehmen, dass da jeder das Gefühl bekommt, dass er eben auch seinen Teil bei einem Bosskampf eben dazu beiträgt.
Ja, das ist besser, als einfach dann so in den Hintergrund zu geraten und dann sind dann nur bestimmte Spieler oder bestimmte Fähigkeiten im Vordergrund und so, aber so kann halt wirklich jeder hat halt wirklich die autonome Kontrolle über seinen Charakter und das ist schon relativ wichtig. Das Gefühl hast du halt auch die ganze Zeit. Generell, also Steuerung und alles ist alles einwandfrei. Also ich verstehe es nicht. Also ich habe gedacht, okay, Star Allies scheint wohl nicht so gut zu sein. Die anderen Teile, als ich die Kritiken gesehen habe, habe ich selber gespielt und gedacht, Alter, 6 Stunden lang richtig, richtig Spaß gehabt, hauptsächlich wegen der Fähigkeiten, weil du die ganze Zeit einfach irgendwie was Neues siehst. Und man kann jetzt wirklich das zweite Mal starten und sieht dann wahrscheinlich dann wieder neue Sachen. Also wie gesagt, habe ich dieses Video aufgemacht und gedacht, das habe ich noch nicht gesehen. Einfach, weil ich selber vielleicht nicht ausprobiert habe oder so, oder keine Ahnung.
Die haben ja auch noch ein bisschen was dazugepackt. Also du meintest ja eben den Hamtaro, den gab es noch nicht, als ich das gespielt habe, als es rausgekommen ist. Das war kostenloser DLC. Das sind die Freunde aus Kirby's Dream Land 2, die man, und die haben diesen einen Blob aus Kirby's Dream Land, nee, nicht aus Kirby's Dream Land, 3, ich glaube aus irgendeinem anderen Titel haben die noch hinzugeholt. Da gab es am Anfang nämlich, glaube ich, nur diesen Waddle Dee, den King Dedede und Meta Knight, die ursprünglichen Antagonisten der Serie. Und da kann es eben auch nochmal sein, dass sie dann in Zukunft was Neues hinzufügen werden. Also glaube ich eigentlich schon, dass man da genügend dann mit rausholen kann. Und wie gesagt, man muss sich einfach nur im Vorfeld darüber im Klaren sein, was man hier spielt. Wenn man einfach jetzt einen Hardcore-Plattformer erwartet oder auch nur eine moderate Herausforderung möchte, dann ist da einfach Kirby nicht für einen. Das ist eher so ein gemütliches Sonntagsspiel, wo man sich dann am besten eben noch mit 2, 3 Leuten zusammen auf die Couch setzt und einfach nur Spaß hat nebenher. Und also bei uns hat das eben super funktioniert. Ich hatte mir im Vorfeld eben überhaupt keine Kritiken dazu angesehen. Ich hatte es mir einfach nur vorbestellt. An dem ersten Wochenende mit meinem Kumpel dann durchgespielt und wir hatten einfach wirklich mehrfach diese Momente, wo wir uns so gegenseitig angeguckt haben und einfach nur so, oh mein Gott, ist das gut? Oh mein Gott. Und dann ist man irgendwie in eine neue Welt gekommen und dann so, das ist so super, das ist so klasse. Und dann nachher, wie gesagt, dann kam so ein bisschen die Realisation so, hä, warum sind die Kritiken so schlecht? Ich verstehe das nicht. Also klar, wenn man jetzt der Ultra-Hardcore-Kirby-Fan ist, dann hat man so ein paar Sachen vielleicht dran zu meckern. Oder wenn man eben noch nie einen Teil der Serie gespielt hat und einfach nicht weiß, was einen dabei erwartet. Aber gerade, wenn man jetzt über die komplette Serienhistorie irgendwie zurückblickt, dann finde ich es einfach nur seltsam, dass gerade jetzt Star Allies irgendwie so einen auf den Deckel gekriegt hat.
Ja, ist echt seltsam irgendwie. Also ich kann es von meiner Seite aus nur empfehlen, du ja auch. Also wir sind beide der Meinung, das ist viel, viel besser, als es jetzt im Pressespiegel weggekommen ist. Ein Problem gibt es aber trotzdem, hat jetzt nicht so direkt mit dem Spiel zu tun. Also wenn ihr jetzt sagt, so, wow, das will ich spielen. Also wenn ihr das Physical haben wollt als Cartridge, habt ihr jetzt gerade schlechte Karten, weil das überall ausverkauft.
Echt? Wirklich?
Ja, also ich habe, also nicht bei Nintendo, ich habe bei Nintendo Muster angefragt und selbst die haben keins mehr. Also die haben, die ganze Physical Releases sind weg. Also es gibt es natürlich digital zu kaufen im eShop, kostet da auch den normalen Preis wie bei für das Physikalische. Aber es ist tatsächlich, ich habe es aus England noch bei einem Händler gefunden für den Normalpreis irgendwie. Ansonsten ist das jetzt auf eBay nur zum überteuerten Gebrauchpreis gerade. Kann sein, dass sich das mit einer Nachlieferung jetzt bald ändert, aber irgendwie hatten die da echt Schwierigkeiten.
Ja, ist bei Amazon derzeit nicht auf Lager.
Genau. Ist auch überall so. Also wenn du jetzt so, ne, du kannst ja auch die Suchmaschinen bei Google und so anschmeißen, Shopping-Trends und so und die ganzen Listen und da taucht es nirgendwo auf. Und ich habe irgendwie noch einen Händler gefunden, der es auch wirklich für ganz normal 50 Euro verkauft und so. Bei dem habe ich es jetzt importiert. Das ist jetzt die UK-Version. Da kann man aber trotzdem die Bonuspunkte einlösen, falls die Leute sich das jetzt fragen. Ich glaube, das geht damit schon. Und ist jetzt gerade weg. Also anscheinend hat selbst Nintendo nicht so wirklich damit gerechnet, dass es so viele Kirby-Fans gibt, die dieses Spiel gerne hätten. Oder ist es irgendwas Krass. Anderes passiert? Vielleicht ist ja irgendwie, ein, keine Ahnung, Laster verloren gegangen.
Man hat das ja meistens, also gerade Nintendo, die Nintendo-eigenen Spiele fallen irgendwie generell nie wirklich stark im Preis meistens. Jetzt außer bei der Wii U vielleicht, wo es jetzt noch so das Interesse jetzt nicht so hoch ist jetzt auch mittlerweile. Aber das habe ich, glaube ich, bei dem Kirby noch nie erlebt. Also da bin ich jetzt gerade echt ein bisschen verwundert, wo ich es jetzt selber nachsehe. Da bin ich ja dann immer froh, dass ich mir die Sachen dann sofort vorbestelle.
Du hast es auch das digital oder?
Nee, ich hab's Retail. Ich habe ja die Sachen meistens sowieso. Ich führe das fast schon so wie einen Kalender und bestell die dann einfach vor und guck dann immer kurz bevor es rauskommt, ob ich es noch wirklich haben will.
Ja, aber da hast du schon recht. Also bei Nintendo-Titeln oder auch generell auch Third-Party-Switch-Titel fallen jetzt nicht unbedingt so vom Preis. Also es ist gerade so beliebt, die Konsole, dass selbst die etwas kleineren, schmaleren Releases eigentlich noch relativ preisstabil sind. Da kann man eigentlich fast immer, also es sei denn, dass das Spiel ist wirklich sehr, sehr unterdurchschnittlich und halt nur für Special Interest gedacht irgendwie, dann kann man eigentlich fast immer den Neupreis kaufen. Bei Kirby-Spielen, bei Nintendo-Spielen ja eh, ne, ist genau das, was du sagst. Also so Mario oder Zelda oder obwohl Fire Emblem ist auch ganz schön schnell im Preis gefallen. Also es gibt auch manchmal so Titel, wo es dann überraschend ist, aber wahrscheinlich.
Das liegt aber wahrscheinlich eher dran, weil es ein Warriors-Ableger ist, oder?
Ja.
Also ich glaube, weil Fire Emblem generell ist eigentlich dafür bekannt, dass es zu den teuersten Spielen auf jeder Nintendo-Plattform irgendwie gehört. Also gerade auf den älteren, sowohl GameCube, Wii als auch GBA und Original DS, das sind immer so die teuersten Sachen.
Ja, ne? Bei Fire Emblem ist es dann schon merkwürdig, aber da ist der Preis sich rapide gefallen. Zumindest jetzt augenblicklich. Also es ist ja immer so, dass es dann immer so ein Tief gibt und dann verschwinden die Sachen auf einmal komplett.
Ja, also dann sollte man besser jetzt zugreifen, bevor es dann nachher so aussieht wie bei Path of Radiance, wo ich noch froh sein durfte, das irgendwie vor 2 Jahren für unter 70 Euro zu kriegen.
Das war das der für Wii?
Für den GameCube, der ist, glaube ich, mittlerweile auf 90, 100 Euro. Und das Wii-Ding, das Radiant Dawn ist auch, also wenn man das unter 90 Euro sieht, dann ist das schon ein Schnäppchen.
Schon krass, ey. Ja, Fire Emblem kenne ich. Also das ist einfach immer teuer gewesen. Da habe ich auch die Teile für den 3DS quasi sofort gekauft. Das hat sich da schon, glaube ich, ganz gut gelohnt. Das ist immer so eine Reihe. Ja, Nintendo-Spiele sind preisstabil, aber sie sind ja auch gut. Also die Leute wissen halt eben halt auch, was sie da kaufen. Deswegen sind sie, glaube ich, wahrscheinlich auch so preisstabil, weil die einfach selbst Leute, die sich mit Spielen einfach nicht so gut auskennen oder halt nur gelegentlich spielen und sich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigen wie wir, die wissen halt einfach, da steht Nintendo drauf, wahrscheinlich ist das gut. Und das kauft dann auch einfach mal Leute irgendwie blind, die jetzt nicht sich so eingehen mit Reviews und so beschäftigen und so. Und deswegen glaube ich schon, dass so Mario, also Mario allein der Name, was würde ich jetzt kaufen, wenn ich jetzt irgendjemanden eine Spielkonsole schenken würde und da ist eine Switch, dann würde ich wahrscheinlich Zelda und Mario kaufen, also völlig klar. Und deswegen sind diese Spiele wahrscheinlich auch so preisstabil. Haben sich einfach über Computerspiel-Konnoisseure hinaus einen sehr, sehr breiten Ruf erarbeitet.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich hab also nur um deiner Theorie noch mal ein bisschen Futter zu geben, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt, dass mittlerweile jetzt auch über ein Jahr alte Breath of the Wild ist auch nicht im Preis gesunken und selbst gebraucht kommt man nicht unter 45 Euro irgendwie.
Also ja, ich wette auch Mario Kart ist immer noch preisstabil, ne? Ich wette, das kostet auch immer noch 40, 50
Euro. Ja, ich warte da immer noch drauf, weil ich mir das für die Switch nochmal gerne holen würde. Ich hab's ja für die Wii U. Ich will's einfach nur nochmal für die Switch haben, weil es halt einfacher ist, wenn Leute da sind, das daran anzuschließen, als nochmal Wii U-Controller irgendwie schnell rauszuholen oder so.
Ja, und der ganze DLC-Kram ist halt auch mit drauf. Also das lohnt sich ja schon.
Ja, aber ich glaube, wir kommen da jetzt so ein bisschen.
Ich glaube, wir schweifen ab, ne? Ja, so schnell so ist das bei Nintendo-Titeln. Also ich glaube, wir sollten wirklich mal überlegen, ob wir noch das Tokobot besprechen, weil das hat mir auch super gut gefallen. Ist ein bisschen her. Ich glaube, letztes Jahr oder so habe ich das gespielt. Ist echt gut. Worüber wir übrigens wahrscheinlich nicht sprechen werden, wollte ich hier nochmal erwähnen, ist dieses Battle Royale. Das ist echt ein Cash-Grab. Also, wenn es ein Kirby-Spiel gibt, das ihr nicht kaufen solltet in der letzten Zeit, dann das Battle Royale. Das ist so eine Minispiel-Geschichte irgendwie da. Keine Ahnung, warum.
Das finde ich seltsam, dass das nicht einfach ein E-Shop-Ding für einen Zehner oder so war und
dass sie
das
als Retail gemacht haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt das schlechteste Spiel ist. Also Kirby-Spiele haben immer eine Grundqualität, das ist schon nett so, aber warum? Keine Ahnung. Also es ist so ein bisschen überflüssig, so ähnlich wie dieses Federation Force von Metroid und so. Also es ist einfach so eine Sparte von Spielen, wo du denkst, okay, das sind irgendwie so Restkonzepte, die dann Nintendo aufgegriffen hat. Also nicht gerade der stärkste Titel aus dem Hause. Ist auch eher sowas für die ganz, ganz harten Kirby-Fans. Das ist übrigens sehr schnell im Preis gefallen. okay, cool. Björn, dann vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst und mit mir über den kleinen Staubsauger gesprochen hast.
Natürlich, immer gerne wieder.
Im Deutschen klappt das nicht so gut, ne? Also im Englischen würde man einen kleinen Sucker sagen.
Oh Gott.
Obwohl Sucker ist ja auch einfach nur Staubsauger.
Nee, Sucker ist ja, wer in dem ist ja eigentlich jemand, der sich leicht reinlegen lässt.
Ja, ja, klar. Vacuum Cleaner heißt das ja.
Vacuum, ja.
Ja, okay. Alles klar. Na, dann nimm das zurück. Also ich glaube, das ist nicht das richtige Vokabular. Alles klar, cool. Dich findet man auf YouTube, dich findet man auf Twitter, hatten wir ja eingangs erwähnt.
Genau,
ich verlinke
einfach,
dich auch
einfach unter Speckobst, sowohl auf YouTube als auch auf Twitter. Auf YouTube sollte jetzt auch mittlerweile, glaube ich, demnächst mal wieder was kommen. Ich hatte so eine kleine Pause, gesundheitlich bedingt auch, aber sollte jetzt wieder mehr Kram kommen.
Ja, also Björn, demnächst back in action. Ich freue mich auf das nächste Video.
Danke.
Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Ciao.